Dieses Interview werden sich ja auch potenziell Leute ansehen, die schon mal von rassistischer Gewalt betroffen gewesen sind. Opfern rechter und rassistischer Gewalt fällt es manchmal schwer einzuschätzen, ob ihr Fall nun wirklich schlimm ist. Was könnt ihr Betroffenen dazu sagen?
Ich würde sagen, ja, der ist schlimm. Ne, das erleben wir auch oft, dass dann Leute sagen, naja, aber war das denn jetzt schlimm genug, dass ich so eine Arbeitsleistung überhaupt anfragen kann und sowas? Natürlich,
ja, genau,
ist es das. Definitiv ist es das. Ne? Also da keine falsche, wie soll ich das nennen, keine falsche Bescheidenheit, wie auch immer man das nennen soll, auf jeden Fall bei uns melden. Egal wie lapidar das einem selbst vielleicht erscheinen mag, was einem widerfahren ist, vielleicht ist es das gar nicht. Ne? Vielleicht steigt so ein Stresslevel innerhalb der nächsten Monate an und dann bin ich doch im Bereich der Traumatisierung. Ne? Aber generell, ich finde es auch wichtig, dass jede Tat, die passiert, verzeichnet wird. Also wir haben ja jetzt seit September auch neu hinzugekommen eine Meldestelle für Rheinland-Pfalz für rassistische, menschenfeindliche und antisemitische Vorfälle, auch antimuslimische Vorfälle, ganz klar. Dass die Leute sich bei uns melden und dass auch bei uns über unsere Internetplattform meldestelle-rlp.de dann die Tat auch melden.
Der Meldestelle arbeitet ihr dann in gewisser Weise zu, ne?
Genau, also die Meldung kommt rein bei der Meldestelle, geht dann automatisiert, alles anonym, alles völlig datensicher, wirklich total sicher. Geht dann an die Sachbearbeiterin und die würden sich dann, wenn das denn gewünscht ist, bei der betroffenen Person sofort melden. Das ist eine relativ kurzfristige Geschichte von Meldung bis Kontaktaufnahme durch Beraterinnen.
Jetzt hast du eben gesagt, es ist wichtig, dass diese Fälle erfasst werden.
Ja.
Abgesehen davon, dass die Leute dann potenziell Hilfe bekommen könnten. Aber warum ist das so wichtig?
Ich glaube, es ist wichtig, wenn ich mir angucke, was gibt es bisher für ein Datenmaterial von irgendwelchen Studien, die es so punktuell mal gibt, abgesehen. Das ist ja im Grunde genommen nur die polizeiliche Kriminalitätsstatistik. So, und die ist ja gar nicht angelegt, in ein Dunkelfeld reinzuleuchten. Die hat ja als Aufgabe, nur das Hellfeld abzubilden, nämlich das Hellfeld, was entstanden ist über Anzeige. Und wir können mit der anderen Sache, mit der Meldestelle, mit den Datensätzen, die wir da erheben, nochmal ins Dunkelfeld leuchten. Also ergänzend zur polizeilichen. Keine Konkurrenz, so würde ich das gar nicht sehen, weil wir unterschiedliche Bereiche abdecken. Aber ergänzend zur polizeilichen Kriminalitätsstatistik vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, wie verändert sich denn die Situation gerade? Wird es schlimmer? Wenn es schlimmer wird, in welchem Bereich denn? Sind es mehr Gewalttaten? Sind es mehr verbale Übergriffe, wie auch immer.
Mit anderen Worten, das ist ein wichtiges Instrument in der politischen Diskussion, um auf der Basis dann was beispielsweise durchzusetzen?
Zum Beispiel politische Forderungen durchzusetzen. Ne? Wenn man sagt, okay, da ist jetzt aber der Prozentsatz an rassistischen Straftaten, der ist massiv gestiegen, dass sich die Politik dann, dass die Politik eine Grundlage hat, um daraufhin zu diskutieren, was verändert werden kann. Das ist auch wichtig für die Menschen, die betroffen sind, dass das nicht einfach so wegplätschert, dass das nicht versinkt, so was ihnen passiert ist, sondern dass es wirklich festgehalten wird. Und das ist nämlich eine Forderung, die haben wir ganz oft in der Beratungstätigkeit, dass Leute sagen, ich will nicht, dass das jetzt nur zwischen uns bleibt, sondern ich will, dass das auch öffentlich wird, was mir passiert ist. Und das können wir über so eine Statistik dann auch nochmal machen, in einer anonymisierten Form.
Es könnte ja dann auch sein, dass ihr gegebenenfalls irgendwie Kontakt aufnehmt zu einem Pool an Journalisten, die ihr habt oder sowas.
Genau. Genau.
Okay, verstanden. Das ist ja dann im Grunde auch eine Art der Beratungsleistung, ne?
Ja, auf jeden Fall. Gehört auf jeden Fall ganz klar mit dazu. Ne?
Ja.
Hat man ja auch damals gesehen, du hast ja eben schon angesprochen, NSU. Ne? Ich weiß noch, so nach dem 9. Mord gab es ja in Kassel diese Demo, kein 10. Mord. Ne? Und wo dann Leute ganz klar darauf hingewiesen haben, das ist eine rassistische Tatmotivation, die dahinter steckt. Ne? Nicht irgendwie irgendeine komische Mafia oder sowas, ne? Sondern so, und wie viele Leute sind da mitgegangen? Ne? So gut wie niemand. Das waren gerade mal die Angehörigen und ein paar Freunde, ne? Und das war's. Und das ist ja immer wieder so untergegangen, was den Menschen passiert
ist. Ja, weil die Opfer natürlich auch medial verurteilt worden sind. Ne? Man hat in Bild-Zeitung und Co. tatsächlich gesagt, irgendwie, was du eben auch schon gesagt hast, Türkenmafia und was weiß ich, so ein Scheiß. Ne?
Genau. Es waren Türkenmafia, dann Kurdenmafia und so weiter. Ne? Ja. Da gab es ja noch so ein Gutachten, wo es dann hieß, dass diese Taten, ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, aber dass diese Taten so grausam waren, dass die nicht dass die nicht dem deutschen Kulturkreis entsprungen sein konnten. Irgendwie so wurde das damals, ne, also da fällt einem nichts mehr ein, ne? dass jemand sowas schreibt nach Auschwitz, also da fällt einem nichts mehr ein.
Aber das ist ja auch irgendwie so ein bisschen die Frage, wenn doch da so offensichtlich klar geworden ist, dass irgendwie eine vorgeprägte Haltung Ermittlungen beeinflusst hat und auch den medialen Diskurs. Wieso erleben wir nicht, dass man sagt, wir können nichts ausschließen, das hat sich ja nicht geändert, das ist ja eigentlich ist es ziemlich gleich geblieben, oder nicht?
Da würde ich dir jetzt widersprechen. Also ich gucke mir das auch immer wieder an und sehr intensiv an, wie Ermittlungsarbeiten dann gemacht worden sind. Und ich glaube, da hat sich schon was verändert. Die Hoffnung, dass sich da in jedem Kopf was verändert hat, die ist, glaube ich, illusorisch. Ne? Das wird nicht sein. Dafür ist ja dieses ganze rassistische Problem viel zu tradiert. Und das liegt ja so tief. Ich würde mal sagen, in allen von uns liegt das irgendwo, wenn auch vergraben, ne, vielleicht. Aber das ist so tief in so vielen Menschen drin, weiß ich nicht, spätestens, keine Ahnung, seit dem europäischen Dreieckshandel, keine Ahnung, was ist das ja in uns drin, als Rechtfertigung, um Menschen ausbeuten zu dürfen, ja. Um Menschen vielleicht sogar umbringen zu dürfen, ne, um zumindest mal Menschen abwerten zu dürfen, ist das ja so tief in uns allen drin, dass ich nicht glaube, dass das aus allen Köpfen sofort verschwinden kann, indem man in irgendeiner Ausbildung ein paar Knöpfchen anders drückt. Ne. Aber ich glaube schon, dass ich, also habe ich das beobachtet, nach dem NSU, und auch nach darauffolgenden Taten da schon Dinge zum Besseren verändert haben.
Du weißt ja wahrscheinlich sehr gut, dass Hate Crime dann noch, wenn es eine körperliche Dimension hat, total verwirrt und sprachlos macht, wenn man Betroffener ist. Also das ist ja wirklich auch schwer geistig zu erfassen, was dann da gerade passiert ist. Was da im Vorfeld helfen kann, ist, wenn man sich so ein bisschen überlegt, was so die ersten Schritte nach so einer Tat sein könnten. Hast du da irgendwelche Tipps, wie man da rangehen könnte?
Ja, ich würde, also ein wichtiger Tipp ist für mich erstmal, alles schriftlich festhalten, woran man sich noch erinnern kann nach der Tat, was passiert ist nach der Tat, das alles schriftlich festhalten, so schnell wie es geht, weil die Erfahrung zeigt, dass viele Dinge dann relativ schnell in Vergessenheit geraten oder plötzlich sich anders gestalten, als es wirklich war. Das wäre für mich. Dann ein ganz wichtiger Tipp ist, schnellstmöglich Unterstützung suchen, also schnellstmöglich zu uns kommen, um das auffangen zu lassen, das, was nach der Tat in einem vorgeht. Das wären für mich so zwei ganz wichtige Tipps. Und auch ein wichtiger Tipp ist, Anzeige erstatten, würde ich hier und da schon als sehr wichtig erachten. Und dann auch gucken, wie gehe ich dann um mit ladungsfähiger Adresse und so weiter. Ne? Also wenn dann die Privatdaten in den Akten sind, dann sind sie in den Akten, dann bleiben die auch in den Akten. Ne? Und dann, dass man vielleicht vorher abklärt, wie kann man damit umgehen.
Da wäre es ja allein schon deswegen sinnvoll, mit euch zu sprechen, richtig, weil ihr dann eine Einschätzung eingeben könnt.
Ganz genau, ganz genau. Na? Und auch eine Gefahrenanalyse können wir dann machen, auch in Zusammenarbeit mit der Polizei. Je nachdem, wenn das gewünscht ist, können wir das auch machen.
Du hast mal in einem Interview gesagt, dass du auch einen sehr persönlichen Bezug hast zu dem Themenkomplex, mit dem du heute arbeitest. Hm. Kannst du das mal näher erklären?
Der ist familiär bedingt. Seinerzeit bei Kriegsausbruch trat ja der A-Karteikartenbefehl in Kraft. Da wurde ja der sogenannte innere Feind in die KZs gebracht. Und da traf es auch meinen Opa und meinen Großonkel. Die kamen auch nach Buchenwald dann am 1. September 1939.
Und haben die viel mit dir darüber gesprochen?
Leider nicht, weil ich meinen Opa gar nicht kennenlernen konnte. Der ist vor meiner Geburt gestorben an den Folgen daran. War relativ krank, hat auch die Knochen zerschlagen gehabt, war zuckerkrank danach und so weiter. Und dann ist er dann gestorben. Leider nicht, aber das ist ja so eine Sache, da gibt es ja auch so Studien drüber, wie sich so ein Trauma, das sich da ereignet hat, durch die Familie praktisch vererbt wird. Und ich würde schon sagen, dass meine Oma war auf jeden Fall traumatisiert, logisch. Mein Vater hatte auch eine Traumatisierung dadurch davongetragen. Und ich irgendwie auch, glaube ich.
Kann man dann sagen, dass so die Essenz dessen, was du machst, eigentlich so ein tägliches Ankämpfen dagegen ist?
Ja, definitiv. Unser ganzes Team, ne, das ist das, was uns ausmacht, dass wir gegen so mörderische Ideologien ankämpfen den ganzen Tag. Und das macht die Arbeit von uns, glaube ich, nochmal auf irgendeine Art und Weise schön. Schön ist natürlich immer so ein blöder Begriff in dem Zusammenhang, aber wir können helfen. Das ist gut.
Welche Hoffnungen könnt ihr den Betroffenen machen? Auf was können die da ein Stück weit vertrauen?
Dass sie nicht allein sind. Darauf.
Ja, Mann. Das war das wahrscheinlich beste Schlusswort, das man hierzu geben kann. Gib mir mal einen Check bitte erstmal. Geil. Gibt es denn noch irgendwas, was du den Leuten da draußen gerne sagen würdest?
Arbeitet dran, dass das hier eine bessere Gesellschaft wird, weiterhin. Ne? Und lasst euch nicht unterkriegen und sucht euch Unterstützung. Ganz wichtig.
Jetzt müssen wir nur noch Tschüss sagen.
Ja, tschüss. Okay.